Grüß Gott und willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Wunder gibt es immer wieder, heißt es in einem bekannten Schlager. Und auch im alltäglichen Sprachgebrauch kommt das Wort Wunder nicht selten vor. Viele Menschen träumen davon, dass sich Wunder in ihrem Leben ereignen, glauben aber nicht wirklich daran. Die Bibel ist voll von Wunderereignissen, Heilungen von Gebrechen, von Geisteskrankheiten, von Dämonen gar, von wunderbaren Brotvermehrungen und sogar von der Wiederauferstehung der Toten. Erzählungen, die zum Grundstock des christlichen Glaubens gehören und doch von vielen aufgeklärten Christen nicht mehr für bare Münze genommen werden. Gibt es Wunder also gar nicht? Sind sie lediglich ein Hirngespinst frommer Einbildung? Darüber wollen wir heute mit der Autorin Birgit Kaiser sprechen, die ein Buch über Wunder geschrieben hat. Sie sagt, Wunder passieren jeden Tag. Frau Kaiser, herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Ich darf Sie unseren Hörern, Sie waren zwar schon mal bei uns, aber nicht jeder wird Sie kennen, ganz kurz vorstellen. Sie sind freischaffende Autorin. Nachdem Sie zuvor mehr als 20 Jahre als Lehrerin tätig waren, Sie haben dann den Schuldienst quittiert und das hat vor allen Dingen auch mit Ihrem persönlichen Lebens- und Glaubensweg zu tun. Bitte erzählen Sie uns doch ein wenig darüber.
Naja, dass es vor allem mit meinem persönlichen Lebens- und Glaubensweg zu tun habe, ist insofern ein bisschen übertrieben, als die Basis für solche Dienstquittierungen natürlich sein muss, ich muss mir das leisten können. Ich bin dem Herrgott dankbar, dass ich das kann, wobei wir aber sparsam und wenig anspruchsvoll leben. Ich persönlich fühlte mich vom Lehrersein einfach zunehmend psychisch überfordert, vor allem weil heutzutage derart viele Dinge vom Lehrer verlangt werden, die mit Unterrichten und Korrigieren allein gar nichts zu tun haben. Da gibt es verpflichtende mehrtägige Fortbildungen, Klassenfahrten, lange Konferenzen, Projekttage, Einkehrtage. Wenn man einen Partner hat, der schon pensioniert und außerdem nicht ganz gesund ist, dann bleibt so jemand komplett auf der Strecke und das wollte ich nicht. Und dann hatte ich noch ein anderes Problem. Ich konnte meinen katholischen Glauben eigentlich nicht ausleben und auch nur ansatzweise weitergeben, sogar in Schulen, die sich ausdrücklich katholisch nannten.
Ihr erstes Buch, Christus im KZ, das wir hier in dieser Sendung auch besprochen haben, war gewissermaßen eine Frucht Ihrer Konversion, Ihres neuen Lebensweges. Diesem haben Sie jetzt ein weiteres folgen lassen mit dem Titel Wunder passieren jeden Tag. Woher kam denn die Inspiration für dieses Thema?
Sie haben das bereits in Ihrer eigenen Anmoderation anklingen lassen, dass ich einfach mal zeigen wollte, dass Gott uns mit seinen Fingerzeigen, mit solchen Gnadenerweisen im Leben begleitet. Ich persönlich war mit dem Wort Wunder im Titel nie so ganz glücklich, weil ich denke, das legt die Messlatte zu hoch. Ich rede eben eigentlich lieber von Gnadenerweisen und die sind immer da.
Was ist denn in Ihren Augen ein Wunder?
Sie wissen ja, dass ich keine Theologin bin. Für mich ist ein Wunder, ein Geschehnis, das nach jedwedem menschlichen Ermessen, Wissen, Können und Ahnen nicht so hätte ablaufen dürfen oder können, wie es dann letztendlich abgelaufen ist.
Wie ich eben eingangs sagte, gehören die Wunder ja zum Grundbestand der Bibel. Überall stößt man dort auf Wunder. Trotzdem ist Wunderglaube heute eher verpönt, auch bei Glaubenden, auch in der Kirche. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Ich glaube gar nicht, dass der Wunderglaube in der Kirche verpönt ist. Ich könnte mir denken, dass in anderen Kulturkreisen, Katholiken in Afrika, Russland, Südamerika, diese Sachen vollkommen anders sehen. Ich glaube, dass das ein deutsches Problem ist oder vielleicht ein westeuropäisches. Wir hatten hier im 18. Jahrhundert die Literaturepoche der Aufklärung und durch die sind wir noch 200 Jahre später verwundet. Wir sind zu stolz, um uns auf Wunder einzulassen. Wir vergötzen unseren eigenen Verstand und was dieser Verstand nicht erklären kann, das ist eben einfach nicht wahr. Und leider sind auch unsere Kirchenvertreter zum Teil Opfer dieser Epoche, die da fortwirkt wie eine üble Erbkrankheit, die von Generation zu Generation weitergereicht wird.
Das klingt ja fast so, als sei Wunderglaube eine Frage der Bildung bzw. der nicht vorhandenen Bildung.
Das ist eine hochinteressante Frage. Ich habe ja selber 10 Semester studiert, 2 Staatsexamina abgelegt und mich in jüngerer Zeit dann auch fleißig theologisch gebildet, so gut ich es verstehe und mit großer Hilfe seitens einiger sehr engagierter Priester und mit Büchern. Ich denke, gebildete Menschen tun sich zumindest schwerer als sogenannte Einfache. Das hat in meinen Augen etwas mit Stolz zu tun, mit mangelnder Demut. Und Demut ist ja überhaupt ein Wort, was nicht sehr in ist im Sprachgebrauch. Es hat was mit mangelndem Vertrauen zu tun und mit mangelndem Glauben. Wir wollen alles selber erklären können. Und wenn wir da an Grenzen stoßen, fühlen wir uns in unserer intellektuellen Eitelkeit verletzt. Das verletzt unseren Stolz und sowas geht natürlich gar nicht.
Auch in der Esoterik spielt ja Übersinnliches eine große Rolle. Und da finde ich sehr interessant, dass viele Menschen auch in der Esoterik an die Existenz von außerweltlichen Wesen glauben, sogar an Engel glauben. Aber von Gott ist eigentlich selten die Rede. Niemand spricht vom Chef, so hat es der Theologe Klaus Berger mal ausgedrückt. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Ich denke, dass der Engelglaube in der Esoterik sich massiv von dem unterscheidet, den die Kirche und der Katechismus stützt. Ich habe mich nie viel mit Esoterik beschäftigt. Ich glaube nämlich nicht, dass sich das lohnt. Für mich ist es so ein Einheitsbrei. Ein bisschen Pseudowissenschaft, ein bisschen Astrologie und Energielinien unterm Bett. Dann haben wir noch eine kräftige Dosis Aberglaube da drin. Und vom Christentum das, was lieb und nett und bequem ist und dann vielleicht noch ein bisschen Zen-Meditation und Buddhismus und dann ist der Eintopf fertig. Man hat dann dadurch alles im Griff, alles ist berechenbar, meint man. Und für mich sind die Engel der Esoterik diese niedlichen kleinen elfengleichen Wesen, die man so nett in jedem Blumengeschäft kaufen kann. Aber Gott ist nicht bequem und es ist nicht einfach, lieb und nett als Christ bzw. Katholik zu leben. Wir haben in der Bibel auch zornige Engel mit dem Schwert, wie in der Geschichte von Bileam und seinem Esel oder die Cherubim mit dem Flammenschwert in Genesis. Und das passt wahrscheinlich nicht zur Esoterik und der Chef, um in ihrem Bild zu bleiben, ist Esoterikern vermutlich unheimlich. Sie haben ihn nicht im Griff. Die Wege des Herrn sind unerforschlich, heißt es im Römerbrief. Und das ist Esoterikern vermutlich unerträglich.
Wo können uns denn heute Wunder begegnen?
Ich denke, in den Gebetserhörungen ganz normaler Menschen. Dann natürlich auch in den Wundern, die die Kirche verlangt für Selig- und Heiligsprechungen. Man kann ihnen begegnen bei den Votivtafeln an Wallfahrtsorten. Ja, und eben im Alltag ganz gewöhnlicher Menschen.
Vielen Dank, Frau Kaiser, bis hierher. Und über solche Wunder- oder Gnadenerweise, wie Sie das genannt haben, werden wir gleich anhand einiger Beispiele aus Ihrem Buch sprechen, gleich nach der Pause. Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, heute mit dem Thema Wunder. Unser Gesprächsgast ist die Autorin Birgit Kaiser, die uns vor der Pause schon erklärt hat, was für sie ein Wunder ist und warum der Glaube an Wunder in der Kirche hier in Westeuropa größtenteils verpönt ist. Jetzt, Frau Kaiser, wollen wir über Ihr Buch sprechen, das Sie verfasst haben. Was sind denn das für Wunder, denen Sie begegnet sind bei Ihren Nachforschungen? Welche Quellen haben Sie benutzt?
Zum Teil habe ich sie selber erleben dürfen. Zum Teil waren Menschen, die ich gefragt habe, bereit, mir sozusagen zu schenken, was sie erlebt haben. Und zum Teil habe ich schriftliche Dokumente verwendet.
Haben Sie ein Beispiel für ein persönlich erlebtes Wunder?
Also ich denke, das größte Wunder, was mir in meinem Leben passiert ist, ist die Tatsache, dass ich meinen zweiten Mann in der Eisenbahn getroffen habe. Einer der größten Zufälle, wie andere Leute sowas nennen, die es wahrscheinlich gibt, einen Lebenspartner in der Eisenbahn zu treffen.
Mhm. Glauben Sie, dass jedem Menschen solche Wunder im Alltag passieren, wenn er nur die Augen aufmachen würde?
Sie haben jetzt genau den entscheidenden Hinweis gegeben in diesem Nebensatz. Ich denke schon, dass jeder Wunder erlebt, nur werden nicht alle Menschen Wunder oder Gnadenerweise als solche erkennen bzw. erkennen wollen. Sie nennen das anders, nämlich zum Beispiel, ach, hast du aber Glück gehabt oder was war das für ein toller Zufall? Blaise Pascal sagt, das Wunder besitzt genügend Klarheit für die, die bereit sind zu glauben, und genügend Dunkelheit für die, die es nicht wollen.
Es gehört zum Glauben der Kirche, dass die Fürsprache eine große Wirkmacht hat, dass Wunder geschehen können, auch auf die Fürsprache großer Heiliger. Gibt es vielleicht Heilige, deren Einfluss in Anführungsstrichen besonders groß ist?
Also das finde ich jetzt eine etwas ulkige Frage. Wir werden doch dem Herrgott nicht unterstellen wollen, dass es da eine Einflusshierarchie gibt, wie bei Günstlingen an Königshöfen, oder? So, Herr Niggewöhner, mein Lieblingsheiliger hat aber mehr Einfluss als Ihrer Edge. So geht das natürlich nicht. Andererseits, es könnte zwei Ausnahmen geben, also zwei Heilige mit in der Tat besonders großem Einfluss, die Mutter Gottes und der Nährvater Jesu, also der heilige Josef. Der heilige Josef ist übrigens meines Erachtens zu sehr in Vergessenheit geraten. Er war immer sehr stark ein Anwalt der kleinen Leute. Ich bin im Übrigen auch Mitglied der Josefsbruderschaft.
Mhm. Aber es sind ja nicht nur große Heilige, die wir anrufen. Viele Christen kommunizieren ja auch mit ihren lieben Verstorbenen, mit Verwandten, mit Freunden. Steckt da mehr hinter als die Unfähigkeit, loslassen zu können?
Aber ganz sicher. Wir Katholiken glauben doch, dass die Verstorbenen irgendwie, ich kann das nicht erklären wie, aber sie sind immer noch da. Wir sind wie eine große Familie. Und dann muss ich mal sagen, es geht ja nicht nur um persönlich bekannte Verstorbene. Ich rufe ab und zu ein kleines Mädchen zu Hilfe. Die hat 4 Jahre, bevor ich überhaupt geboren wurde, ein sogenanntes Reinheitsmartyrium erlitten. Ich kannte dieses Mädchen logischerweise nicht, also musste ich auch nicht um sie trauern und ich musste sie nicht loslassen. Aber ich bin absolut davon überzeugt, dass sie beim Herrn ist und Fürsprache für mich einlegen kann, auch wenn sie leider noch keine offizielle Selige ist. In Bezug auf das, was Sie erwähnt haben, rufe ich manchmal meine Omi zu Hilfe, ja.
Mhm. Sprechen wir mal über Wunder, die in Ihrem Buch auch vorkommen. Und da gibt es eine Stelle, da geht es um Gebetsketten. Nun ist es ja so, viele Menschen bilden heute Gebetsketten in bestimmten Anliegen verschiedenster Art. Steckt da mehr hinter als der Wunsch, in einem Schmerz oder in einem Ziel, das man erreichen möchte, nicht allein zu sein?
Das denke ich schon, ja. Im Übrigen, was Sie da jetzt gerade gesagt haben, überrascht mich ein bisschen, weil ich diese Gebetskettenidee hier in Deutschland noch gar nicht so wirklich mitgekriegt habe. Mich hat noch keiner gebeten, mich an einer solchen zu beteiligen. Ich kenne das eher aus Amerika. Ich habe auch mal versucht, hier sowas zu organisieren und stieß überall auf Unverständnis. Allerdings macht mein geistlicher Begleiter, das ist ein Priester vom Opus Dei, es in kleinerem Stil. Der bittet ab und zu meinen Mann und mich für Menschen zu beten, die ich gar nicht kenne, oder bittet andere für uns zu beten. Und ich finde das ganz, ganz wunderbar.
Und eine Gebetskette spielte auch eine Rolle bei einem Wunder, das vom Vatikan kanonisch untersucht wurde und dann zur Heiligsprechung Edith Steins führte. Wie war denn das?
Da ging es um ein kleines Mädchen, die war knapp über 2 Jahre alt, 12. Kind einer sehr frommen Familie in den Vereinigten Staaten. Der Vater ist nach byzantinischem Ritus Priester. Die dürfen offenbar heiraten und Kinder haben. Und man hatte dieses kleine Mädchen Benedikta getauft, weil die Eltern kurz vorher von Edith Stein und ihrem Schicksal erfahren hatten. Deren Ordensname war ja Theresia Benedicta vom Kreuz. Das war 1984, also schon viele Jahre nach Edith Steins Tod. Aber manchmal dauert es ja etwas, bis sowas in die große weite Welt hineindringt. Jedenfalls hatte die Kleine Schmerztabletten in 16-facher tödlicher Dosis geschluckt und war folglich in absoluter Lebensgefahr. Als die Tante der Kleinen das erfahren hat, hat sie ganz spontan ausgerufen, man muss Edith Stein bitten, sie zu retten. Und so geschah es dann auch im Übrigen mittels einer großen Gebetskette quer und längs durch die USA.
Das ist also ein Wunder aus Ihrem Buch, über das wir jetzt kurz sprechen wollen. Das sind im Großen und Ganzen eher kurze Kapitel mit Beispielen, auch persönlicher Art, wie Sie eben geschildert haben. Und jeweils am Ende dieser kurzen Kapitel haben Sie abgeschlossen mit jeweils kurzen Gebeten oder auch Gedichten. Gibt es da eines, was Ihnen besonders am Herzen liegt?
Ich möchte zunächst vorausschicken, ich habe das gemacht, weil ich dachte, vielleicht kriegt jemand mal im Krankenhaus oder in irgendeiner Notlage mein Buch in die Finger und hat dann keine Bibel zur Hand und ihm kommt vielleicht ein, ach, ich möchte jetzt auch mal wieder losbeten. Ich habe so lange schon nicht mehr gebetet und habe eigentlich alles vergessen und da wollte ich praktisch so eine kleine Richtschnur geben. Die Gebete und Gedichte liegen mir alle am Herzen. Sonst hätte ich sie ja nicht ausgewählt, denn es gibt ja noch viel, viel mehr. Aber wenn ich denn dann schon wählen müsste, dann wäre das was wie Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein oder das sommerliche Gebet von Hagelstange und natürlich alle Marienlieder, denn Sie wissen ja, dass ich eine große und innige Marienverehrerin bin.
Mhm. Dann sprechen wir jetzt mal über Schutzengel. Wir waren eben schon bei der Esoterik und wie gesagt, es ist ja erstaunlich, dass die Esoterik offensichtlich nichts gegen Schutzengel einzuwenden hat, wenn sie den eigenen Glauben, die eigene Philosophie nicht stören, wie Sie eben dargelegt haben. Und auch im deutschen Sprachgebrauch ist ja heute beinahe täglich noch von Schutzengeln die Rede, wenn zum Beispiel ein Mensch einen schweren Unfall überlebt, in dem er nach menschlichem Ermessen hätte umkommen müssen. Glauben Sie persönlich, dass es Schutzengel gibt oder ist das mehr oder weniger so eine Umschreibung etwas Unerklärlichem?
Für mich ist das keine Umschreibung für etwas Unerklärlichem, sondern ich glaube an einen persönlichen Schutzengel, der mir von Gott sozusagen zugeteilt wurde und mein Mann tut das auch. Ich werde dadurch den Katechismus gestützt, durch die Kirche gestützt und alle Kirchenlehrer, alle großen Kirchenlehrer von Hieronymus bis Augustinus sagen, es gibt einen persönlichen Schutzengel und im Sterbegebet der Kirche wird darauf ausdrücklich nochmal hingewiesen, dass Schutzengel mich dann heimgeleiten.
Sie haben eben gesagt, die Fürsprache der Mutter Gottes und auch des heiligen Josef, die haben eine besonders große Wirkmacht. Und das ist natürlich auch der Glaube der Kirche durch viele, viele Jahrhunderte. Daher ist das auch ein Thema in Ihrem Buch. Haben Sie ein besonders eindrückliches Beispiel in Ihrem Buch?
Ich habe ein besonders eindrückliches Beispiel, wobei das sicher nicht politisch korrekt ist, aber wo ist die Wahrheit schon politisch korrekt oder war es je? In dieser Geschichte geht es um ein Erlebnis aus dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Da ist eine junge Mutti mit ihrem kleinen Baby von Tschechien hinüber nach Bayern geflüchtet, weil russische und tschechische Partisanen in ihr Dorf eingedrungen waren. Sie ist dann rüber geflüchtet über die Grenze nach Bayern, hat völlig erschöpft und praktisch im Kugelhagel Zuflucht gesucht bei einem reichen Bauern, der sie sehr roh abweist und sagt, ihr seid erlästiges Bettlerpack und wenn du hier 2 Tage und 2 Nächte gelaufen bist, da wirst du schon mächtig was ausgefressen haben. Zur gleichen Zeit hat ganz in der Nähe eine Kleinbäuerin einen Traum. Es erscheint ihr die Mutter Gottes Die Frau befindet sich in eigener persönlicher großer Notlage und ist überm Beten eingeschlafen vor lauter Weinen und Sorgen. Die Mutter Gottes erscheint ihr und sagt, geh zu dem großen Hof, da findest du große Not und handle nur mutig in meinem Namen. Sie findet dann die auf der Straße zusammengebrochene junge Frau mit dem Babychen, führt sie nach Hause in ihr armes Häuschen, legt die Frau in ihr eigenes Bett, versorgt sie mit Essen und Trinken und erfährt sofort eine kleine Wendung ihrer eigenen Notlage. Aber am nächsten Tag sind die beiden Frauen alleine in dem Häuschen und es kommen wieder russische Soldaten auf den Hof zu und die Frauen haben natürlich unheimlich Angst, fallen vor dem Bild der Mutter Gottes auf die Knie und sagen, ja, wenn die Mutter Gottes jetzt nicht hilft, dann sind wir hier verloren. Diese Gruppe russischer Soldaten kommt in den Hof und plötzlich bleibt der Anführer stehen, hebt wie abwehrend die Hände und auf seinem Gesicht malen sich also Entsetzen, Erstaunen, alles Mögliche. Die Soldaten hinter ihm halten genauso an in ihrem Laufen, gucken und dann schreit einer im Zurückrennen, Gewehre runter, lauft, da steht die Pani Maruschka. Pani Maruschka ist die Herrin Maria. Also, die Herrin Maria hat verhindert, dass die Russen diese beiden Frauen überfallen.
Frau Kaiser, die vielleicht am häufigsten geäußerten Bitten betreffen heute die Gesundheit. Und die Votivtafeln an unseren Wallfahrtsorten geben ja durch die Jahrhunderte ein beredtes Zeugnis davon. Aber sind das nicht nur Empfindungen, dass sich der Geheilte, die Geheilte einbildet, durch eine Gebetserhörung von einer Krankheit befreit worden zu sein?
Das ist nicht so, dass er sich das einbildet. Das Wort gefällt mir nicht, ehrlich gesagt. Ein gläubiger Mensch glaubt es eben und das ist eine Glaubensüberzeugung. Unsere deutsche Sprache ist da manchmal ungenauer als andere Sprachen. Sie hören manchmal von ungläubigen Leuten, ja, Glaube heißt nichts wissen. Oder aber wir vermengen Glaube mit solchen Redewendungen wie, ach, ich glaube, ich hätte jetzt doch lieber ein Eis als einen Kaffee. Das ist nicht der Glaube, der gemeint ist. Und die Kirche stützt das. Die Kirche sagt, es ist vielleicht noch kein Wunder, aber es ist eine Gebetserhörung und wir richten nicht darüber, wenn der Gläubige meint, er sei geheilt worden durch Fürsprache eines Heiligen oder durch Gott selber oder durch irgendwas. Also die Kirche stützt das durchaus.
Wunder zeichnen sich auch dadurch aus, dass etwas Schlechtes oder Böses in etwas Gutes und Heiles verwandelt wird. Nun ist aber der Mensch von heute eher wenig geneigt, gerade dann, wenn ihm etwas Unangenehmes widerfährt, zu glauben, es geschehe zu seinem Nutzen und Frommen.
Ja, da haben Sie recht. Das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich will jetzt hier auch wirklich nicht hochnäsig klingen. Mir ist es natürlich auch lieber, wenn der liebe Gott mir was Schönes und Gutes tut. Aber in der Bibel steht im Hebräerbrief, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Wir bekommen in unserer Spaßgesellschaft nicht gerne Grenzen gesetzt und züchtigen lassen wollen wir uns natürlich schon gar nicht. Auch vielen Kindern setzt man ja heute keine Grenzen mehr. Aber trotzdem, wenn sie lange genug leben, dann erkennen manche Leute in ihrem eigenen Leben, dass eine vermeintliche Strafe oder etwas momentan ganz Trauriges, Schwieriges zu was Gutem führt. Und dann sind wir halt wie Gold im Feuer geläutert. Das ist ein Zitat aus dem Buch der Weisheit. Ist ein ganz schwieriges Thema, ja.
Ja, das heißt also, wenn man sich in einer schwierigen oder verzweifelten Lage befindet, dann soll man als Christ nicht verzagen, sondern das vielmehr als Chance oder vielleicht sogar als Auszeichnung begreifen.
Auszeichnung. Boah, das legt die Messlatte jetzt schon sehr hoch, gell? Wer kann das schon so sehen? Aber verzagen, so sollte man nie. Nein, man sollte immer versuchen zu vertrauen. Mein Mann kann das auf eine für mich ganz wunderbare, anrührende Weise, und der ist 86, der war noch im Krieg und der ist sicher nicht der Einzige. Ich habe mal letztens einen Satz in einem Buch gelesen, den musste ich dreimal lesen, um zu gucken, ob ich richtig verstanden hatte, ob ich richtig hingeguckt hatte. Ich kenne den Verfasser persönlich, er ist ein guter Freund und mein geistlicher Begleiter. Da stand, die Eheleute X und Y waren in vielfacher Weise mit dem Kreuz gesegnet. Das ist für mich zunächst mal ein Widerspruch in sich selber, und zu so einer Glaubenstiefe und zu solch einem demütigen Gottvertrauen muss man erst mal kommen. Aber ich habe vorhin gesagt, Christsein ist nicht immer einfach und lieb und nett.
Im Kreuz liegt das Heil, das ist ein Grundgesetz des Christentums, aber man kann es wohl nicht oft genug betonen heutzutage. Ja. Frau Kaiser, sprechen wir noch über ein weiteres Wunder in Ihrem Buch, und das behandelt einen Fall, bei dem die Fürsprache des neuen Seligen Papst Johannes Paul II. Eine große Rolle gespielt haben soll. Und das wurde dann auch anerkannt. Worum ging es denn da?
Nein, anerkannt ist es meines Erachtens noch nicht. Okay. Sie sind erst am Untersuchen und das dauert ja beim Vatikan.
Für die Heiligsprechung wahrscheinlich. Hm? Für die Heiligsprechung wird es noch untersucht.
Das könnte möglich sein, ja. Auf jeden Fall ist es eine ganz spektakuläre Sache und eine von diesen wirklich klassischen Wunderheilungen. Das war ein schier hoffnungsloser Fall von Morbus Crohn, also die chronische Krankheit. Das ist eine Darmkrankheit, bei der sich die Darmwände so verdicken, dass sie nichts mehr essen können. Und diese Krankheit endete auf Fürsprache von Papst Johannes Paul II. Mit einem solchen Paukenschlag, dass man denkt, da wäre ich gern dabei gewesen. Das ist geradezu filmreif.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Wir sprechen heute über Wunder und den Wunderglauben. Zu Gast bei uns ist die Autorin Birgit Kaiser, die in ihrem neuen Buch zahlreiche Wunder und Wundergeschichten gesammelt hat. Frau Kaiser, ich will nochmal auf den Punkt zurückkommen, den wir gerade angesprochen haben, dass Gott uns manchmal auch ein Kreuz schickt, damit wir heil werden. Gibt es denn auch Fälle, wo Gott durch Wunder straft?
Ich habe in meinem Buch einige aufgeführt. Es gibt offensichtlich sowas. Mir ist das Gott sei Dank noch nicht passiert. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Und ich glaube, dass es die Leute heutzutage gar nicht gerne hören. Das hat es anscheinend immer gegeben. In der Französischen Revolution gibt es Beispiele, im Spanischen Bürgerkrieg. Und mir ist hier was ganz Interessantes passiert. Ich habe vorher Menschen um alles Mögliche gebeten und sie haben zum Teil abgelehnt. Als mein Buch schon auf dem Markt war, kamen plötzlich Leute auf mich zu, darunter ein ganz alter Priester, die mir noch weitere solche Sachen erzählt haben. Richtige Gänsehautgeschichten, zum Beispiel auch aus der Nazizeit. Das ist ja noch nicht so lange her. Und die haben dann gesagt, sie hätten sich vorher nie getraut, darüber zu reden. Das ist offensichtlich auch wieder nicht politisch korrekt.
Bringen Sie uns doch ein Beispiel.
Also zum Beispiel erzählt der Pfarrer Gschwind in seinem Büchlein Das Kreuz, das ist auch im St. Ulrichs Verlag erschienen, eine Begebenheit aus der Nazizeit. Da hat eine Gattin von einem SS-Bonzen ein Kind zur Welt bringen wollen und ist zu diesem Zweck in ein Krankenhaus gegangen, was von katholischen Schwestern geleitet wurde. Natürlich hing dann da ein Kreuz an der Wand und sie hat die Schwester angefaucht, nehmen Sie mal das Kreuz da von der Wand, ich will, dass meinem Kind dieser Anblick erspart bleiben soll. Dann ist das Kindlein zur Welt gekommen und die Schwester hat es der Mutter gebracht und hat gesagt, es tut mir furchtbar leid, Frau XY, der Anblick des Kreuzes wird Ihrem Kind immer erspart bleiben, Ihr Kind ist leider blind. Oder noch eine andere Geschichte, die hat mir unser eigener Ruhestandsgeistlicher erzählt. In seiner Kaplanszeit kam ein junger Mann ins Krankenhaus wegen irgendwas und der war ein richtig typisches Kind dieser neuen Herrenmenschenzeit. Sieht das Kreuz in seinem Krankenzimmer mit Korpus dran, fängt fürchterlich an zu fluchen, reißt dieses Kreuz von der Wand, schmeißt es aus dem Fenster. Es war Winter. Und höhnt hinterher, hohnlachend, der wird sich da draußen die Füße wohl nicht erfrieren. Und dann wurde der junge Mann wieder gesund, wurde an die Front geschickt nach Russland. Der Krieg hat für ihn nicht sehr lange gedauert. Er kam einige Monate später wieder, allerdings ohne seine beiden Unterschenkel. Die hatte man ihm amputieren müssen, weil er sie sich unrettbar erfroren hatte.
Aus der Geschichte der Kirche sind eine große Anzahl von eucharistischen Wundern bekannt, also Wunder, die die Wesensverwandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi bezeugen. Das gehört zum Kern des katholischen Glaubens und wird doch auch von vielen Katholiken in Zweifel gezogen. Haben Sie ein Beispiel für eine wunderbare Begebenheit, wo die Eucharistie eine besondere Rolle gespielt hat?
Ich denke mal, das bekannteste, anrührendste und auch wieder gar nicht liebe und nette Wunder ist das sogenannte Wunder von Lanciano. Wenn ich mich richtig erinnere, es kommt in meinem Buch nicht vor, hat ein Priester plötzlich selber nicht mehr an die Transsubstantiation, also die Wandlung, glauben können. Und als er dann eben doch das vollzog, ist auf dem Altar der Wein zu wirklich echtem Blut und die Hostie zu wirklich echtem Fleisch geworden. Und dieses, es gibt einen Kelch von Lanciano, wo das also noch aufbewahrt wird.
Frau Kaiser, machen wir jetzt ein Resümee. Sie haben zahlreiche Fälle von Wundern, von Gebetserhörungen kennengelernt, studiert. Sie kennen sich jetzt ganz gut damit aus. Wie muss man beten, um sein Wunder zu erleben?
Ich denke mal, das ist nicht demütig genug, an so eine Frage heranzugehen nach dem Motto, ich falle jetzt auf die Knie und möchte, dass ein Wunder geschieht. Ich bin keine Theologin, aber ich denke, man sollte immer im Vertrauen auf Gott beten. Und ich denke, man muss sich, so schmerzlich das ist, darauf einstellen, dass seine Wege nicht unsere Wege sind. Das steht bei Jesaja 55. Das ist natürlich gegebenenfalls sehr, sehr schwer, vor allem wenn es mal um Tod und Leben geht. Und ich bete, wenn es was ganz Gravierendes ist, zum Beispiel, Herr, wenn es dir gefällt, mach bitte XY gesund. Und wenn es in deinem Plan nicht vorgesehen ist, dann lass sie oder ihn aber bitte nicht leiden und stärke die, die ihn oder sie vielleicht betrauern müssen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, denn ich bin natürlich nicht von Kindheit an solches Beten gewöhnt.
Was glauben Sie, ist das Gebet für einen anderen Menschen besonders segensreich, auch fürs eigene Leben?
Oh ja, das denke ich ganz sicher. Das mache ich auch sehr gerne, denn ein Gebet für jemand anderen ist doch wie ein Geschenk, oder? Ich gebe dann ganz uneigennützig mein Flehen für jemand anderen und einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, steht im 2. Korintherbrief.
Frau Kaiser, Sie haben uns jetzt im Verlauf des Gespräches einige wenige Wunder geschildert. Weitaus mehr Wunder finden sich in Ihrem neuen Buch, zu dem ich gleich noch einige Angaben machen werde. Dieses Buch ist ja auch geschrieben worden, um zu zeigen, dass Wunder eigentlich etwas Alltägliches sein können und dass sie oft geschehen, wenn ein Mensch in einer persönlichen Beziehung zu Gott steht, wenn er in Kontakt mit Gott tritt. Da bliebe dann aber noch die Frage, ist nicht das Erbitten eines Wunders etwas, was ich letztlich mit meinem Herrn Gott allein ausmachen muss? Und was hat die Kirche also damit zu tun?
Also Sie vermischen jetzt da gerade zwei Sachen. Einerseits haben wir die Kirche und die stellt uns die Heiligen und Seligen vor. Ich wüsste zum Beispiel gar nichts vom seligen Karl Leisner, wenn die Kirche ihn nicht mit Hilfe anderer Menschen dem Vergessen entrissen hätte. Die Kirche sollte im Übrigen die Verehrung der Glaubenszeugen viel, viel mehr fördern. Sie sollte die Zeugen den Menschen wieder näher bringen. Wir haben auch für die Jugend wahrhaftig genügend junge Glaubenszeugen, den jungen Karl Leisner, den jungen Marcel Callot, die 19-jährige selige Chiara Luce Badano oder die 11-jährige Birgitta Irrgang, wobei letztere leider noch nicht offiziell selig gesprochen wurde. Das wären doch Vorbilder, nicht solche armen, kaputten Typen wie die Amy Winehouse oder der Michael Jackson. Andererseits haben Sie gerade gefragt, kann ich das nicht letztendlich mit meinem Herrgott allein ausmachen oder muss ich es nicht sogar allein mit ihm ausmachen? Diese Frage habe ich natürlich als Evangelische, der Sinn für solche Heiligenverehrung völlig fehlte, dem Priester gestellt, der mich auf die Konversion vorbereitet hatte. Und der hat sinngemäß gesagt, ich müsste mir einen heiligen oder seligen Fürsprecher so denken wie ein älteres Geschwisterkind oder die Großmutter oder irgendjemanden, sowas in der Richtung, die man flehentlich zu den Eltern schickt, wenn man was ausgefressen oder eine schlechte Note heimgebracht habe, damit diese Person bei den Eltern ein gutes Wort für einen einlegen, vermitteln oder schlimme Bestrafung abmildern möge. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Bild. Aber dazu muss ich eben Heilige und Selige erst mal kennen. Und das den Leuten nahezubringen, ist eben Aufgabe der Kirche.
Frau Kaiser, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Bitte sehr, gern geschehen.
Das war Weltkirche aktuell. Wir sprachen mit der Autorin Birgit Kaiser. Ihr Buch trägt den Titel Wunder passieren jeden Tag. Es ist beim St. Ulrich Verlag in Augsburg erschienen und kostet 16,95 Euro. Einen weiteren Lesestoff möchte ich Ihnen heute noch empfehlen. Und zwar die Broschüre Eucharistische Anbetung von Kirche in Not. Auch in diesem Heftlein finden Sie zahlreiche Beispiele von Wundern, die durch das Gebet ganz einfacher Menschen bewirkt wurden. Sie können diese Broschüre unentgeltlich bestellen bei Kirche in Not Deutschland. Telefon 089 für München 6424888 und die 0. Das war's für heute. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen einen frohen und gesegneten Tag.